Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Heute geht es bei Breitband ums Eingemachte. Wir reden über ein ganz zentrales Thema unseres Alltags, nämlich über das Verhältnis von Mensch und Tier.
Und wir wären nicht Breitband, wenn wir nicht darüber reden würden, wie sich das in der digitalen Welt verändert. Denn nicht nur unser menschliches Leben wurde in den letzten Jahrzehnten mit Smartphones, Heimcomputern, Navigationsgeräten und Fitness-Apps zunehmend digitalisiert. Die technischen Entwicklungen haben auch Einfluss auf die Tierwelt.
Ja, und was das aus unserer Beziehung zum Tier macht und wie Tiere dabei selbst zu Medienakteuren werden, darum geht es in der heutigen Sendung. Und zu der begrüßen Sie Vera Linz
und Markus Richter. Außerdem fragen wir, was mit all den Daten geschehen soll, die wir täglich produzieren. Zum Beispiel, wenn wir Auto fahren, gehören die Daten uns, dem Fahrzeughersteller oder dem Produzenten der Software, die im Auto alle Spuren von uns aufzeichnet. Die Politik will darüber bald entscheiden und vielleicht Daten als Dinge definieren, zumindest juristisch.
Musikalisch gibt es wieder Perlen aus dem Netz, Stücke, die dort kostenfrei heruntergeladen werden können. Und los geht's mit Musik von Rowan aus Seattle, die sich selbst als eine kleine an Land gespülte Selkie bezeichnet. Selkies, das sind Robben, die an Land kommen und sich in Menschen verwandeln, indem sie ihr Fell ablegen. So erzählt man sich das zumindest auf den Orkney-Inseln und in Nordschottland.
Und angeblich sind Selkie-Frauen als Menschen unbeschreiblich schön. Und dementsprechend singt Rowan dann auch ätherisch schöne Balladen, denen zugleich ein gewisses Weltfremdeln innewohnt, zum Beispiel wie hier in Growing Pains.
I watched my mother's
fast
followed onto histories I hadn't figured out I was a child. And how could I have known that a prince's kiss could be such a curse? Carried like disease, making things much worse. Did they know what they took from? Talk too much, I am aware. I've got so much to say, it's a bit much to bear. I tried to shove the water back into the spout, but it just poured right out. I never knew what was wrong, no thanks to you. What the children believed, as they've been known to do, lies felt fine before when they were harmless too.
Topic.
Unser Verhältnis zum Tier ist durchaus divers. Entweder sind Tiere freundschaftlicher Begleiter des Menschen oder sie dienen der romantischen Projektion, das Wildtier als Symbol unberührter Natur. Oder aber sie sind unsere Untertanen, der zu reinen Nahrungs- und Produktionszwecken genutzt wird. Und auch in der digitalisierten Welt spiegelt sich diese Ambivalenz wieder.
Na, fangen wir mal beim Freund an. Ja, schaut man ins Internet, drängt sich der Eindruck auf, der größte Freund des Menschen ist die Katze. Sie beherrscht das Netz. Cat-Content ist im Internet allgegenwärtig. Man hat den Eindruck, Katzen wollen wir einfach immer irgendwie bei uns haben. Aber auch alle anderen Tiere werden von der Digitalisierung erfasst.
Ob bei der Nutztierhaltung oder in der Fleischlogistik oder in der Wildnis durch die Forschung. Weltweit statten Forscher Tiere mit Sendern aus, um sie per Satellit und am Computer zu verfolgen, wie Christian Möller erzählt.
der Waldrapp. Ein etwa kniehoher Vogel mit schwarzem Gefieder.
Und einem kahlen, roten, fast schon räudigen Kopf und einem langen, roten Schnabel, mit dem sie in Felsspalten graben und Insekten rausholen können.
Vor 400 Jahren ist der Waldrapp in Europa ausgestorben. Nun versuchen Ornithologen, ihn hier wieder anzusiedeln, erklärt Alexander Pscherer.
Dazu gehört auch, dass man diese Waldraps bei ihrer Migration über die Alpen begleitet. Und da hat man sie eben mit GPS-Sendern versehen, die zum einen erlauben, diese Tiere zu verfolgen, also zu sehen, wo bewegen sie sich gerade, können sie da schon, haben sie die Migration drauf sozusagen.
Einer von ihnen hatte die Migration wohl noch nicht so ganz drauf.
Der hatte sich nämlich verflogen.
Ein Waldrapp namens Shorty war das.
Und der ist dann quasi ins falsche Tal abgebogen und in der Schweiz gelandet.
Statt in der Toskana. Nicht so gut für einen Jungvogel, der überwintern will. Aber zum Glück war da das Internet. Mit einer App, die die getrackten Flugrouten der Tiere für jeden einsehbar macht, mit einer Facebook-Seite, die die Forscher für die Waldraps angelegt hatten, und es gab engagierte Hobby-Ornithologen, die Shorty mit diesen Hilfsmitteln ausfindig machten.
Und dann hat sich eine richtige Community, ja, so fast schon so eine Art Crowd um diesen Vogel gebildet, die beobachtet haben, wie er sich in einen Gänsetrupp eingemischt hat, was man auch nicht wusste, dass Waldraps das machen. Und da hat man richtig gesehen, welche Rolle die sozialen Medien für so ein Wildtier spielen können.
Im Moment steht das Internet der Tiere noch ganz am Anfang. Denkt man die Idee weiter, dann landet man bei der Vision einer bis in den letzten Winkeln mit Sensoren bestückten Natur, in der der Waldrapp Shorty nur einer von vielen ist. Und die vor allem Big Animal Data erzeugt, große Datenmengen, die die Natur eher zum Gegenstand abstrakten Wissens machen, statt sie uns nahe zu bringen.
Die digitale Vernetzung der Tiere entfremdet uns von ihnen. Das ist zumindest die These unseres Autors Christian Möller. Aber ist das tatsächlich so oder kann man das vielleicht auch anders sehen?
Ein Projekt der Deutschen Forschungsgesellschaft unter der Federführung der Universität Bochum beschäftigt sich mit der Wechselwirkung zwischen digitaler Technologie und Tier. Das verdatete Tier ist der Arbeitstitel dieser Forschung. Und der Medienwissenschaftler Stefan Rieger leitet das Projekt und mit ihm haben wir gestern gesprochen.
Und zuallererst haben wir ihn gefragt, ob die Forscher wissen, warum der Mensch das Internet zu einem Hort von Katzen-Content macht.
Also auch auf die Gefahr, dass das jetzt ein bisschen arg küchenpsychologisch klingt. Also das ist eine schwierige Sache, warum Menschen irgendwas machen. Das ist, glaube ich, eine Frage, die bei solchen Phänomenen nicht sonderlich zielführend ist. Also ein Moment ist sicherlich, Katzen sind irgendwo niedlich, sie sind leicht zu anthropomorphisieren. Also sie können so eine Figur wie diese Crumpy Cat, die da ziemlich berühmt wurde, die ist eben anschließbar, leicht anschließbar an Belange, an Befindlichkeiten von Menschen, an ihre Minderwertigkeiten, an ihre Dummheiten. Und vor allem sind diese Geschichten unglaublich leicht zu kommunizieren. Also sie brauchen nur einen Mausklick und die Katze ist im Netz. Und dann beginnen eben solche viralen Vervielfältigungsstrategien. Dann kommen irgendwo so Gruppenphänomene, also dass sich auf irgendwelchen Plattformen in Social Media Leute austauschen. Und auf einmal triggert der Bezug zu so einem niedlichen Tier sowas wie soziale Praxen. Und ich glaube, dass das mit dafür verantwortlich ist, warum da so unglaublich viele Sachen unterwegs sind.
Dass wir uns im Internet so süßen Tieren wie Katzen zum Beispiel zuwenden, ist das auch eine Art Schutzmechanismus gegen die vielen, sag mal in Anführung, schlimmen Dinge, die im Netz auf uns warten?
Na, ich glaube schon, dass das ein ganz starker Filter ist. Also mit dem Bambi-Syndrom, da ist was angesprochen, so dieses Kindchenschema, also was sehr stark Verharmlosendes, was sehr, sehr angenehm ist. Und das ist natürlich ein völlig anderer Bildtyp, eine andere Bildsemantik als zum Beispiel sowas wie Massentierhaltung, industrielles Schlachten und so weiter. Und ich meine, ich glaube schon, dass es also gute Gründe gibt, warum das eine eben sieht und das andere gezielt außen vor hält.
Sie haben das vorhin schon mal kurz bei der Grumpy Cat erwähnt. Findet da sozusagen auch im großen Maßstab eine Zuschreibung menschlicher Werte und Emotionen auf das Tier statt? Und ist das vielleicht sogar historisch vergleichbar, weil früher sozusagen auch Tieren immer sozusagen für menschliche Werte standen, also der schlaue Fuchs? Und
natürlich, also ich glaube, das sind zwei Sachen zu beobachten. Also das eine ist die Katze, also Grumpy Cat und die Art und Weise, wie das aufgearbeitet wird, also mit diesen Sprechblasen, mit diesen ganzen, also fast schon slapstickartigen Momenten, die diesen Tieren dann eigen ist. Das sind ja irgendwie Formen, die sehr stark anschließbar sind an das Feld dessen, was Menschen tun, wie Menschen sich fühlen, bewegen, wie sie sich mit ihren Befindlichkeiten Krankheiten herumschlagen und ähnliches mehr. Und das andere ist natürlich die Frage, warum ist es eine Katze? Also warum nicht irgendwo zum Beispiel ein Hund? Also das hat uns lange beschäftigt und ich glaube, da kommt irgendwie sowas rein, dass irgendwo die Katze sehr stark über sowas läuft wie Individualität. Die ist eigensinnig, die ist also nicht so abrichtbar. Na, sie entzieht sich, also das sind so bestimmte und unterlaufende Normerwartungen, die man zum Beispiel an den Hund adressieren würde, die unterläuft die Katze. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das mit so ein Moment dafür ist, warum also gerade die Katze im Moment so unglaublich stark im Netz unterwegs ist.
In einem Aufsatz über die Intimität der Mensch-Haustier-Beziehung in digitalen Medien werden eben die Katzen, also Katzen-Memes, als eine Art menschlicher Kommunikation beschrieben. Kann man sagen, dass die Tiere damit selbst zum Medium werden oder vielleicht sogar dafür missbraucht werden?
Ich würde nicht sagen, missbraucht werden, weil ich glaube, da finden noch zwei Bewegungen statt. Also das eine ist, natürlich spiegelt sich der Mensch gerne in der Gestalt des Tieres. Also da gibt es irgendwie diese ganze lange Tradition, also das Tier als die dunkle Seite, die animalisch-bestialische Seite des Menschen. Dann gibt es irgendwo so diese große Tradition, das Tier als treuer Weggefährte des Menschen, also Lassie zum Beispiel, also wo eben affektive Bande zwischen Mensch und Tier besteht. Und dann gibt es aber eben auch darüber hinaus die Möglichkeit, dass Medien eben, beziehungsweise Tiere eben nicht nur benutzt werden, um Menschliches zu verhandeln, also dass der Mensch seine Befindlichkeiten benutzt, sich selber auszudrücken durch das Tier, sondern dass Tiere in einem ganz unmetaphorischen Verständnis tatsächlich Medienakteure werden. Nicht nur im Haustierbereich posten sich Tiere selber. Das haben sie zum Beispiel auch im Wildtierbereich. Da gibt es ein Buch von Alexander Pscherer mit dem Titel Das Internet der Tiere. Der beschreibt dort, wie im Grunde Tiere selbstständige Medienakteure werden. Also ein Wal zum Beispiel, der wird mit einer Crittercam versehen, also mit so einer kleinen Kamera, und ist in der Lage, rumzuschwimmen, um Leuten, die im Internet sich mit ihm befassen, zu zeigen, wie er, also wie seine Walwelt aussieht. Also wo auf einmal so eine Alterität natürlich auch mit reinkommt. Dann gibt es irgendwo so Geschichten, zum Beispiel ein Hai, der mit einer App ausgestattet ist, die es ihm erlaubt, andere Leute, also Menschen, vor sich selbst zu warnen. Ja, also da ist ja das Tier nicht mehr nur irgendwie ein Objekt oder ein Motiv oder ein Gegenstand, sondern da nutzen Tiere die Medien ganz gezielt. Und ich glaube, das ist irgendwie etwas Neues, was
aber
da passiert.
Ist nicht selbstständig etwas zu viel gesagt, weil die Tiere werden ja vom Menschen sozusagen ausgestattet mit diesen technischen Geräten und es wird ja sozusagen mitgeschnitten, was die Tiere tun. Die tun das ja nicht von sich aus. In einem Sinne von einem Bewusstsein, oder?
Das ist vollkommen klar. Aber auch ohne das mit einer Intentionalität oder mit Bewusstsein zu tun, sie erlauben doch damit sowas wie eine Teilhabe. Also sie sehen auf einmal eine Welt, wie sie ein Tier wahrnimmt. Und ich meine, das ist ja eine der ganz, ganz großen Faszinationsfiguren an Tier gewesen. Also wie ist das denn, zu sehen oder zu leben in einer Welt, wie sie eine Fledermaus wahrnimmt oder wie sie ein Delfin oder ein Wal oder welches Tier auch immer sie nehmen wollen, wahrnimmt. Und was ich ganz irre finde an dieser Figur, dass Medien, also dass Tiere auf einmal selber als Medienakteure unterwegs sind, ist die Tatsache, dass da eine ganz merkwürdige Verkehrung eines geläufigen Arguments stattfindet. Also Sie kennen alle das Argument, dass man sagt, ja, sowas wie Naturbezug findet nicht mehr statt. Kein Kind, kein Mensch hat mehr irgendwie eine affektive, emphatische Bindung zu einem Tier, weil die leben in einer anderen Welt, die kennt man maximal aus dem Fernsehen oder aus dem Streichelzoo. Und was dieser Pscherer in diesem Buch über das Internet der Tiere eben behauptet, ist, dass also durch diese technische Vermittlung, also dass man Tiere über das Internet, also über diese Form des sich selbst Aufzeichnens überhaupt wieder wahrnehmen kann, dass da ein neuer Naturbezug hergestellt wird. Also, und zwar ein paradoxer Naturbezug, also Naturbezug über die Techniken hochgradiger Vermittlung. Also erst die Techniken hochgradiger Vermittlungen erlauben wieder sowas wie eine affektive Bindung an das andere Lebewesen.
Sagt der Medienwissenschaftler Stefan Rieger von der Universität Bochum. Wir danken für das Gespräch.
Ja, also mit der Technik zurück zur Natur. Das erklärt vielleicht auch, wir haben Herrn Rieger im Urlaub aufgespürt, warum die Audioqualität etwas gewöhnungsbedürftig ist und warum aber passend zum Thema auch ein Tier im Hintergrund zu hören war.
as far out of reach as one can go. From some smoldered starlight to sleep tight and starve bright. Above solid ground, I'm gaining insight. And she follows me, we lock arms to keep all our lives. Within my head, happy mediums light up the sky. As words fall from the black cloud, I think I've finally figured you out. Said you'd let me either down or drown. But you were all I had, we had to grow slowly for the road. Take whatever's filling your mind. This time, my dear, the last to be alone. Be
Musik von The Blank String Sextet, der sich vor wenigen Wochen noch Jack Wheeler nannte und als solchen hatten wir ihn hier auch im Programm. Aber selbst mit neuem Namen besteht er weiter nur aus sich selbst.
Allerdings, man hat es vielleicht gehört, hat er sich auf seinem neuen Album instrumentalisch erweitert. Es ist nicht bei der Akustikgitarre geblieben wie zuvor, sondern im vorgestellten, gerade gehörten Rechance One zum Beispiel tritt prominent eine Kirchenorgel auf. Hast du es gehört, Markus?
Es ist mir nicht entgangen, genauso wenig wie man an Katzen im Internet vorbeikommt. Und damit kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema Tiere. Tiere und die Digitalisierung. Tiere machen dem Menschen das Leben schöner und das trifft eben auch aufs Internet zu. Vielleicht ist Ihnen zum Beispiel dieser Woche der Hashtag JustAddZebras aufgefallen. Zu Deutsch, füge einfach ein Zebra hinzu.
Der amerikanische Comedian John Oliver hatte in seiner Sendung dazu aufgerufen, alles erträglicher zu machen, indem man den Inhalten im Netz Zebras hinzufügt. Und er hat dann Videomaterial von tanzenden Menschen in Zebrakostümen ins Netz gestellt und seine Follower ließen nicht lange auf sich warten.
Sie montierten zum Beispiel Zebras auf Sean Spicers Krawatte, das ist der Pressesprecher von Donald Trump, und Zebras montierten sie auch in die Pressekonferenz von Angela Merkel und Donald Trump am Freitag vergangene Woche. Und tatsächlich, wenn man sich das so anguckt, man könnte denken, ja, die Welt wird wirklich ein bisschen erträglicher.
Ja, und Gleiches gilt übrigens auch für politische Botschaften. Die lassen sich besser mit Tieren transportieren. So zumindest die Erkenntnis von Thomas Reintjes, der mit Aktivisten gesprochen hat, die auf niedliche Tiere setzen, um eine politische Message zu verpacken.
Diese Geschichte beginnt vor ein paar Jahren in einem Büro im Silicon Valley.
My name is Brian Truby. I work in the technology industry in San Francisco.
Brian Truby hat damals einen sehr stressigen Job bei Twitter.
What I was doing was when working in the sort of high stress environment.
In diesen stressigen Zeiten habe ich Kollegen per Chat Fotos von Welpen geschickt. Oder in Meetings habe ich gesagt, alles klar, ihr seid gestresst, überarbeitet. Konzentriert euch 30 bis 60 Sekunden auf diesen Welpen, atmet tief durch und dann lasst uns auf das konzentrieren, was wir zu erledigen haben.
Das klingt schon ziemlich nach einer dieser verrückten Ideen, mit denen Startups im Silicon Valley ihre Belegschaft bei Laune halten. Aber Brian Truby ist sich sicher, dass Welpen wirken.
You could see it firsthand that people were relaxing and sort of being able to focus again.
Da ist es dann irgendwie naheliegend, dass er die Fotos nicht nur an seine Mitarbeiter schickt, sondern sie per Twitter mit der ganzen Welt teilt. Er richtet den Twitter-Account @emergencypuppy ein und postet nichts anderes als pure Niedlichkeit.
The big break was when the CEO discovered the account.
Der Durchbruch kam, als der CEO von Twitter den Account entdeckt hat. Er hat darüber getwittert und weil er der CEO war, hatte er viele hohe Tiere und Promis als Follower. Die haben es dann auch entdeckt und ich glaube, ich hatte plötzlich über Nacht 12.000 neue Follower.
Ein paar Wochen später sind es mehr als 100.000 Follower. Brian Truby sagt, der Emergency Puppy Account ist wahrscheinlich das erfolgreichste, was er je gemacht hat.
Arguably the most successful thing I've ever done.
Aber irgendwann wird ihm der Erfolg auch langweilig. Und mittlerweile gibt es viele Nachahmer, die Twitter zur Genüge mit niedlichen Tierbildern versorgen. Der Account liegt brach. Bis etwas Unvorhergesehenes passiert.
What happened was the election cycle of the previous year in the United States, which.
Was passiert ist, ist die US-Wahl letztes Jahr. Ich war geschockt und ich saß ungläubig da und fragte mich, was ich tun könnte. Und dann fiel mir ein: Moment mal, ich habe einen Twitter-Account mit 500.000 Followern. Das ist eine Plattform, die ich nutzen könnte.
Twitter-Account with 500.000 Followers. This is a soapbox. This is a platform that I could use.
Brian Truby sagt, er und viele seiner Freunde seien jetzt stärker politisch engagiert als zuvor. Und so beginnt er am Tag der Vereidigung Donald Trumps wieder, Welpen zu posten. Jetzt allerdings mit Bildunterschriften. Brian Truby hat Geschichte studiert und deshalb fällt es ihm leicht, bedeutungsschwere Zitate zu finden, die er zusammen mit den süßen Tierbildern twittert. Zum Beispiel dieser kleine Hund, der so niedlich die Pfote hebt und darüber steht:
Es gibt Jahrzehnte, in denen gar nichts passiert, und es gibt Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. Wladimir Lenin.
Aktivisten machen sich immer wieder zunutze, wie Menschen auf Niedlichkeit reagieren. Ein einsames Eisbärbaby auf einer Eisscholle weckt eine andere Reaktion auf den Klimawandel in uns als Bilder vom Smog in Peking. Das sieht auch Kevin Gier so.
It catches them off guard. It grabs people's attention.
Das kommt unvorbereitet für die Leute. Das ist eine sehr ursprüngliche Sache, Geschichten in Form von Tierfabeln zu erzählen. Wir adressieren dieses Restbedürfnis in uns, eine Verbindung zu Tieren aufzubauen. Das hilft, wenn es so viele überfordernde Informationen gibt und schlechte Nachrichten, die niemand mehr hören will. Wenn man andere Wege findet, um Menschen zu erreichen, kann man ihre Aufmerksamkeit gewinnen.
Kevin Gier lebt in einem kleinen Ort in Maine, im Nordosten der USA. Dort ist sie Teil der Beehive Collective. Das ist eine Gruppe von Künstlern, die gigantische Zeichnungen erstellt. Die Riesenposter setzen sich mit sozialen oder ökologischen Problemen auseinander. Aber Menschen sind darauf nicht zu sehen. Tiere erzählen stattdessen die Geschichte.
Ein Hauptgrund, weshalb wir Tiere nehmen, ist, dass es so einfacher ist, Stereotype zu vermeiden. Wenn wir Menschen abbilden, haben die immer ein bestimmtes Aussehen. Mit Tieren fällt es leichter, sich zu identifizieren, und die Leute schalten nicht ab.
Die Beehive Collective gibt es zwar auch auf Twitter und Facebook, aber ihre Poster werden hauptsächlich auf Papier verbreitet und finden sich nach eigenen Angaben in Klassenzimmern auf der ganzen Welt. Für den Druck des letzten großen Posters sind bei Kickstarter mehr als $100.000 zusammengekommen. Engagement ist also auf jeden Fall da. Auch bei den Emergency Puppies von Brian Truby. Seit der Account politisch geworden ist, seien 100.000 neue Follower hinzugekommen, sagt er. Und er rufe seine Follower auf, sich zu engagieren, statt nur zu retweeten und zu liken.
Meine Generation ist nicht gerade gut darin, das Telefon in die Hand zu nehmen und Leute anzurufen, aber das ist der beste Weg, unsere gewählten Vertreter direkt zu erreichen. Also sage ich Leuten: Okay, guck dir ein Welpenfoto an, ruf deinen Abgeordneten an und dann guck dir wieder ein Welpenfoto an, um dich zu beruhigen, weil das super stressig war.
Thomas Reinches darüber, wie sich Politik mit Hilfe von Tieren besser ertragen und vielleicht sogar verändern lässt.
Und wir haben jetzt gehört, es gibt also ganz viel Cat-Content im Internet, es gibt auch Welpen im Internet, aber es gibt ja, wenn man genauer hinguckt und sich nicht vom Mainstream erschlagen lässt, viel mehr Tiere. Also Alpakas werden ja auch Tapire.
Zebras haben wir auch
gehört. Zebras auch, haben wir gehört. Und ich will jetzt mal wissen, Vera Linz, dein Lieblingstier, um eine politische Nachricht sozusagen zu vermitteln, in einem solchen Bild, wie wir es gerade im Beitrag auch gehört haben, was ist da dein Lieblingstier? Bist du auch so eine Mainstream-Katze oder?
Ich dachte, du fragst mich jetzt, was mein Lieblingstier im Netz ist. Da ist es tatsächlich wirklich die Katze und
warum?
Affen. Weil ich sie auch als Mensch, oh Quatsch, also weil ich sie auch, weil ich sie auch in echt so gerne mag. Aha. Und kuschelig finde.
Ja.
Und auch gern eine hätte, aber in der Stadtwohnung Skrupel habe. Aber was ich auch nehmen würde im Netz oder ganz gern mal nehme, sind Affen, finde ich auch sehr schön. Weil Affen hat auch was ein bisschen mit meinem Sternzeichen zu tun.
Ja, aha.
Und Affen sind kluge, lustige, aber auch freche Tiere.
Ich finde ja tatsächlich sozusagen Eulen am allerallerschönsten.
Warum?
Weil, na gerade auch sozusagen für dieses, wenn man was vermitteln will, so ein Thema, weil die haben ja dieses Ding, dass sie ihren Kopf um den Hals so drum drehen können. Es gibt so sehr viele schöne GIFs, wo man die Eule von hinten sieht, dann dreht die sich um und guckt sich mit diesen großen, vorwurfsvollen Augen an. Und wenn man das noch mit einer Nachricht verknüpft, das macht schon sehr, sehr, sehr viel her.
Aber würdest du so weit gehen zu sagen, dass politische Inhalte für dich erträglicher wären oder du besser damit umgehen könntest, wenn da immer mal so ein Tierbild dabei wäre?
Sie sind gut als populistisches Werkzeug, ich würde nicht in die Tiefe gehen wollen.
Okay.
Falls Sie ein besonders schönes Tierfoto mit uns jetzt teilen möchten, während Sie gerade von Ihren neuartigen Rundfunkempfangsgeräten sitzen, wir sind in den Kommentarfeldern auf breitband.deutschlandradiokultur.de oder auf Twitter unter @breitband sehr, sehr empfänglich. Dafür für Frau Kollegin Linz gerne auch einen kleinen Affen mit dazu packen.
The lady left for the North Irish coast to inspire new dreams, love and hope. For to see things she'd only seen in books, the lady had to go on her own. With quite a distance between us, there's only so much I can do. I'll see her off to the North Irish Belfast, my heart's left to you. The city's murals speak a thousand words, but her love for the art speaks passion. Her eyes will light up from the sights she sees, and her heart will crave for more. With pride a distance between us, there's only so much I can do. I'll see her off to the North Irish coast, Belfast, my heart's left for you.
Musik aus Chicago von Merrill Miller. Der will eigentlich woanders hin, nämlich, wie wir gehört haben, ins nordirische Belfast. So hat er dieses Stück auch genannt. Und seine Sehnsuchts- und Liebeshymne an die Stadt lässt diese eben auch musikalisch auferstehen in Form eines traditionell gehaltenen Volkssongs.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von und mit Tom Wiese. Hallo, guten Tag.
Tim heiße ich zwar, Tim heiße ich, aber an der Stelle kann ich auch Miau sagen, glaube ich. Heute passt das ganz gut.
Herzlich willkommen, Miau. Und es gab Aufregung dieser Woche, ganz große sogar, und zwar um diese Jungs hier.
Pete's Meet. Das sind Pete, Brammen, Chris, Jay und Sepp.
Wo steht denn das?
Sie kennen sich bereits seit der Kindheit und eigentlich sind sie auch Kind geblieben.
Ja, ich bin erst in Ordnung!
Ja, Pete's Meet betreiben auf der Plattform Twitch Let's Play-Kanäle und da kann man also den 5 beim Zocken von Computerspielen zugucken zum Beispiel.
Und in dieser Woche gab es Ärger für Pete's Meet und zwar mit den Landesmedienanstalten und der ist doch wohl nicht so harmlos, wie es erst schien. Tim, du dröselst das jetzt für uns auf. Was ist die Vorgeschichte?
Die beginnt damit, dass die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten den Streaming-Kanal von Pete's Meet TV bei Twitch als Rundfunkangebot ohne Zulassung eingestuft hat. Begründung, da laufen rund um die Uhr Videos als lineares, geplantes Programm, das mehr als 500 Zuschauer erreicht. Deshalb werden die Macher von Pete's Meet aufgefordert, bis Ende April eine Zulassung zu beantragen.
Jetzt sind ja Pete's Meet sehr erfolgreich. Alleine dieser Twitch-Kanal hat ja 80.000 Follower. Da sollte doch so eine Rundfunkzulassung irgendwie finanzierbar sein, oder?
Naja, da sind ganz schöne Kosten damit verbunden. Bis zu 10.000 Euro Gebühren, wie mir Siegfried Schneider erklärt hat. Das ist der Vorsitzende der Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten. Er fordert jetzt auch eine Anpassung der Gesetze, da das Netz voll von rundfunkähnlichen Angeboten sei.
Also wir haben ja die Erfahrung im Bereich des Hörfunks. Internetradio ist eine qualifizierte Anzeigepflicht. Also ich muss melden, dass ich Radio veranstalte. Ich muss melden, wer die Verantwortung dafür trägt. Das würde uns auch ausreichen im Bereich von Streaming-Angeboten im Web-TV.
Interessanter Nebenaspekt, wenn die Streaming-Programme als Rundfunkangebote eingestuft werden, dann hätten die Medienanstalten auch die Aufsicht darüber.
Klingt aber so, Tim, als wolle man da jetzt ein Exempel statuieren. Wie reagiert man denn bei Pete's Meet darauf?
Na, eigentlich erstmal entspannt. Die Macher sind nämlich davon ausgegangen, dass die Zulassungspflicht nur für ihren Nebenkanal gilt, indem sie alte Videos in einer Art Schleife zeigen. Die hätte man dann zur Not auch abschalten können. In einem Brief verlangt die zuständige Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen jetzt wohl aber auch eine Zulassung für den Hauptkanal, der nur von Zeit zu Zeit gespielt wird. Das hat Peter Smits, einer der Köpfe hinter Pete's Meet, in einem Video-Statement bei YouTube erklärt.
Diese Landesanstalten erklären hier quasi, dass Twitch-Kanäle kostenpflichtiger Rundfunk sind. Dann bräuchte jeder Twitch-Kanal einen Jugendschutzbeauftragten beispielsweise. Es wird dann komplett gleichgestellt mit Fernsehen, was allem drum und dran und so weiter und so fort, sobald du eine Rundfunklizenz hast. Das ist beunruhigend.
Deshalb wollen sich Pete's Meet auch dagegen wehren. Verwunderlich ist diese Wendung schon. In meinem Gespräch mit dem Vorsitzenden der Kommission für Zulassung und Aufsicht war nämlich nicht die Rede davon, dass die Zulassungspflicht für das gesamte Streaming-Angebot gilt. Nachhören lässt sich das Interview auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Eine Kontrolle von Medieninhalten übt auch der Presserat aus und der hat in dieser Woche eine Veränderung des Pressekodex vorgenommen. Das sind die ethischen Leitlinien journalistischen Arbeitens.
Und eine sehr viel diskutierte dieser Regeln wurde überarbeitet und zwar geht es da um die Nennung der Herkunft von Straftätern. Was wurde verändert und warum nochmal genau?
Ja, bisher stand im Pressekodex, dass man die Herkunft und die Religion von Straftätern nur nennt, wenn ein begründbarer Sachbezug zur Straftat besteht. Das soll vor diskriminierender Verallgemeinerung schützen. Wenn zum Beispiel jemand eine Bank überfällt, ist es ja auch erst einmal egal, aus welchem Land seine Familie irgendwann gekommen ist oder ob er jetzt vielleicht katholisch ist. Vielen war aber die Formulierung aus dem Pressekodex zu wenig präzise und somit nicht hilfreich. Deshalb kam es eben zu dieser Änderung. In der neu verfassten Richtlinie steht jetzt, ethnische und religiöse Zugehörigkeit soll in der Regel nicht genannt werden. Es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Das heißt, die eine etwas schwammige Formulierung wurde durch eine andere ersetzt. Denn jetzt fragen sich viele Journalisten, wo fängt denn bitte schön das öffentliche Interesse an und wo hört es wieder auf? Der Sprecher des Presserats, Manfred Protze, hat diese Frage hier im Deutschlandradio Kultur so beantwortet.
Das öffentliche Interesse ist so definiert, dass es im Interesse der Wohlfahrt oder des Wohlergehens der Gesellschaft liegt, aber das Partikularinteresse einer politischen Partei, einer Gruppe oder gar des einzelnen Mediennutzers ist weit davon entfernt.
Bild-Chefredakteurin Tanit Koch ist übrigens dafür, dass die Regel ganz abgeschafft wird. Das hat sie in einem Interview mit dem Portal media.de erklärt. Durch die Formulierungen würde das Misstrauen gegenüber Medien geschürt. Koch sieht darin eine Art Selbstzensur.
In deiner letzten Meldung, Tim, geht es um ein mögliches Verbrechen. Hier können wir ohne Bedenken sagen, dass sich das Geschehen in den USA ereignet hat.
Und dort haben Geschworene an einem Gericht in Texas entschieden, dass ein GIF, also ein animiertes, sich bewegendes, kurzes Videobild, eine gefährliche Waffe sein kann. Wie kam es dazu?
Ja, der Fall hört sich an wie aus einem Drehbuch, ist aber tatsächlich so geschehen. Das Opfer, das ist ein Journalist, der einen Tweet mit einem flackernden Bildchen gelesen hat. Durch die Lichtblitze wurde ein epileptischer Anfall bei ihm ausgelöst, unter dessen Folgen er wohl Monate litt. Das perfide, der Tweet wurde angeblich mit genau dieser Absicht verfasst. Der Absender hatte sich über Äußerungen des Journalisten geärgert. Da er von dessen Epilepsie wusste, hat er das GIF möglicherweise tatsächlich als Waffe eingesetzt. Das geht anscheinend aus privaten Twitter-Nachrichten des Verfassers hervor. Da soll geschrieben worden sein, ich hoffe auf einen Anfall und mal sehen, ob er stirbt.
Und gibt es schon ein Urteil?
Nee, noch nicht. Jetzt wurde ja erstmal entschieden von der Jury, dass tatsächlich dieses GIF als Waffe gesehen wird und jetzt wird es da zu weiteren Verhandlungen kommen.
Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob man später auch noch einen Waffenschein für GIFs braucht. Vielen Dank, Tim. Auf breitband.deutschlandradiokultur.de finden Sie ganz ohne Lichtblitze die passenden Links zu den Medien und Meinungen und zur nächsten Netzmusik, die aus Montreal kommt.
Ja, und von dort hat sich Aaron Powell alias Fog Lake gemeinsam mit seiner Band Foxing nach Europa aufgemacht, um hier sein neues Album Dragon Chaser vorzustellen. Am 4. April dieses Jahres spielt er zum Beispiel im Cassiopeia in Berlin. Und jetzt sofort gibt's hier den Song Roswell.
Besprechung.
Im Smartphone, im Smart Home, im Auto, im Computer, im Internet, wir produzieren den ganzen Tag Daten auf Schritt und Tritt und es gibt quasi keinen Moment, wo wir unbedatet sind. Für Firmen sind diese Daten ein wertvoller Rohstoff. In Kombination mit den Daten anderer Nutzer lassen sich nämlich daraus Profile erstellen und Erkenntnisse gewinnen und aus denen lässt sich dann Profit ziehen.
Ja, und diese Metapher von Daten als Rohstoff wurde in dieser Woche, ich sag's mal in Anführung, weiterentwickelt. In einem Strategiepapier, über das die Zeitung Die Welt berichtet hat. Und darin heißt es, Daten seien der Rohstoff der Digitalisierung und Grundlage jeder digitalen Innovation. Und Kanzlerin Angela Merkel sprach auf ihrer Eröffnungsrede auf der CeBIT davon, dass es einen digitalen EU-Binnenmarkt für Daten geben muss.
Also wir haben Rohstoff, den Markt, wir wollen handeln. Die Daten sollen verdinglicht werden, zumindest juristisch. Es soll ein Eigentumsrecht an Daten geben. Dann könnte man klarer eben damit handeln und sie auch verwerten, so zumindest die Idee.
Fragt sich natürlich, welche Konsequenzen das hätte, Daten als Güter zu bezeichnen. Wir haben darüber mit Ingo Dachwitz gesprochen. Er schreibt für netzpolitik.org und arbeitet für die digitale Gesellschaft. Und als erstes wollten wir von ihm wissen, Daten sollen Güter, sollen Sachen werden. Aber wie sind sie denn eigentlich jetzt momentan definiert?
Daten sind, würde ich mal sagen, Informationen, die bestimmten Rechtsregeln unterworfen sind. Aber sie werden eben nicht wie Sachen behandelt, wie Güter.
Sondern wie?
Sie sind ein eigener Gegenstand quasi oder sind eine eigene Form. Also wenn es um personenbezogene Daten geht, die natürlich besonders heiß begehrt sind, dann unterliegen sie zum Beispiel eben der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt zum Beispiel, dass man das Recht hat, durchaus zu bestimmen eigentlich, was mit den eigenen Daten passiert. Das ist so ein bisschen gegenstandsähnlich. Deshalb ist so der Spruch, meine Daten gehören mir, auch immer noch nicht falsch. Aber rechtlich wird es einfach anders behandelt als Sachen.
Der Ansatz ist jetzt, das persönliche Datum trennschärfer zu machen, oder was überhaupt steckt hinter dieser Idee, jetzt Daten als Güter zu bezeichnen? Was ist das Konzept?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das wird mit sehr unterschiedlichen Motivationen verhandelt. Das, was die Bundesregierung jetzt vorgeschlagen hat oder scheinbar vorschlägt, man weiß es ja nur aus einem Podcast der Bundeskanzlerin und einem kurzen Strategiepapier des Verkehrsministeriums, ist eben, Daten mit Sachen quasi rechtlich gleichzustellen. Und was das zur Folge hätte, wenn die wie Sachen behandelt werden würden und wenn es dann Eigentumsrecht dran gäbe, wäre zum Beispiel, dass es eben Personen ihre Daten, die Informationen über sich endgültig abgeben quasi und übertragen an andere. Und damit eben auch sozusagen ein Grundrecht aufgeben, weil Datenschutz oder der Schutz personenbezogener Daten ist ja eben ein Grundrecht in der EU. Ne? Also ich darf Unternehmen sagen, dass sie die über mich vorhandenen Daten löschen müssen und das ist eben eines meiner Grundrechte. Das wäre nicht mehr vorhanden, wenn ich das Eigentum an diesen Daten aufgeben würde.
Ist das eine Vermutung, die Sie haben, oder ist das tatsächlich schon ein konkreter Vorschlag, dass das so kommen muss, wenn man Daten als gut bezeichnet?
Es gibt eigentlich keine konkreten Vorschläge dazu, muss man sagen. Also es gibt auf der EU-Ebene eine Kommunikation der EU-Kommission, die sich allerdings auf eben das Thema nicht personenbezogene Daten beschränkt. Dann gibt es einen Richtlinienvorschlag der EU-Kommission, der beinhaltet unter anderem, dass Daten erstmalig auch rechtlich gleichgestellt werden mit Geld quasi, also dass man Daten als Gegenleistung an Unternehmen geben kann. Und dann gibt es eben das, was in dieser Woche passiert ist, nämlich, dass die Bundeskanzlerin gesagt hat, wir müssen irgendwie ein Dateneigentum regeln und wir müssen klären, ob die Daten, die in einem vernetzten Auto zum Beispiel über Personen, über Fahrer, Fahrerinnen erzeugt werden, ob die dem Softwarehersteller gehören oder ob die dem Autohersteller gehören.
Es fallen ja aber noch viele andere Daten an. Wie lässt sich das extrahieren, was jetzt meine Daten sind? Und macht das überhaupt Sinn, das sozusagen voneinander zu trennen? Weil das ist ja ein komplexes System.
Also eigentlich stellt sich die Frage eben nicht, wem gehören diese Daten? Weil eben ganz klar ist, überall, wo personenbezogene Daten über mich erzeugt werden, habe ich erstmal das Recht daran zu bestimmen, was damit passiert oder nicht. Und eine Verarbeitung durch einen Softwarehersteller oder durch einen Autohersteller darf eben nur geschehen, wenn ich da eine informierte und freiwillige Einwilligung zugebe. Das heißt, wenn ich Auswahlmöglichkeiten habe, wenn es Alternativen dazu gibt. Von daher weiß ich gar nicht, ob sich diese Frage erstmal so stellt, aber natürlich stellt sie sich im wirtschaftlichen Sinne. Also Daten werden ja heutzutage schon wie Waren behandelt. Wir leben im Informationskapitalismus. Unternehmen werden als besonders wertvoll gehandelt, weil sie viele Datenbestände haben. Unternehmen lassen sich im Rahmen von AGBs zusichern, dass unsere bei ihnen über uns gespeicherten Daten quasi als Unternehmenswertgegenstände im Falle einer Insolvenz an andere Unternehmen übergeben werden und so weiter. Das heißt, de facto werden Daten schon wie Waren behandelt. Rechtlich ist das aber eben nicht der Fall. Und deshalb müsste man zum Beispiel über Anonymisierung sprechen. Also der Vorschlag des Verkehrsministeriums, der jetzt kursiert, eben so ein kleines Strategiepapier, da ist sowohl von anonymisierten als auch von pseudonymisierten Daten die Rede. Das heißt also, da geht es dann wirklich um personenbezogene Daten offensichtlich.
Wenn man jetzt tatsächlich Daten als Güter definieren wird in der Zukunft, steht ja tatsächlich auch die Frage, welche Rechte räume ich dem Eigentümer ein? Also welche Rechte bekomme ich dann an meinen Daten? Und das impliziert ja auch die Vorstellung, dass ich sagen könnte, nö, ich verweigere mich, meine Daten bleiben bei mir, ich gebe die nicht frei. Mhm. Aus Sicht der Industrie kann ich zumindest nachvollziehen, dass das problematisch ist, weil Daten natürlich wirklich einen wirtschaftlichen Mehrwert schaffen können und es ja auch Sinn macht, bis zu einem bestimmten Punkt eben Daten zu erheben. Kann man da einen Zwischenweg finden oder wofür würden Sie plädieren?
Also das ist bislang die Rechtslage, dass eben es Alternativen geben muss, dass man nicht dazu gezwungen werden darf. Also, und das ist, steht in einem, in der EU-Datenschutzgrundverordnung, die ist vor nicht mal einem Jahr verabschiedet worden. Also, ich kann natürlich die, auch die Perspektive nachvollziehen, dass es dann wirtschaftliches Interesse gibt. Aber die Rechtslage ist erstmal eine andere und die ist eben ganz klar. Es gibt das sogenannte Koppelungsverbot in der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, man darf nicht dazu gezwungen werden oder ein Dienst darf keine oder eine Dienstleistung darf nicht davon abhängig gemacht werden, dass eben Daten preisgegeben werden, die für den eigentlichen Dienst nicht hergegeben werden. Datenschutz will ja nicht verhindern, dass Daten verarbeitet werden, sondern es geht ja eben nur darum, klare Regeln dafür zu schaffen und eben auch klare Grenzen zu setzen.
Wie können die denn aussehen? Weil Beispiel Anonymisierung, was ja immer genannt wird, wissen wir ja auch, dass die halt nur sehr, also nicht sehr wirkungsvoll ist, wenn man am Ende doch immer irgendwie wieder nachvollziehen kann, von wem welche Daten kommen.
Das ist tatsächlich eine der spannendsten Fragen, das Thema Anonymisierung. Ein gutes Beispiel sind da die Telefonanbieter. Also Telefonica und Telekom zum Beispiel in Deutschland verarbeiten die Kundendaten, verarbeiten sozusagen auch Bewegungsdaten zum Beispiel im Rahmen von Big Data-Verfahren und die haben dafür in aufwendigen Prozessen eben Anonymisierungsmechanismen entwickelt, die von der Bundesdatenschutzbeauftragten abgesegnet wurden. Also es ist möglich, Aussagen zu treffen. Die Informationen, die dann zum Beispiel die Telekommunikationsanbieter liefern, sind dann eben nicht, du hast folgende Person vor deinem Laden stehen und du weißt jetzt alles über sie, aber ein Ladenbetreiber kann dann zum Beispiel darüber erfahren, was für Leute insgesamt zum Beispiel an seinem Geschäft vorbeiströmen. Also auf einer aggregierten Ebene die Informationen. Also zum Beispiel zu folgender Uhrzeit laufen größtenteils Männer oder Frauen in folgendem Alter an deinem Geschäft vorbei. Also es gibt ja Ideen und Mittel und Wege, wie man auch so große Datenmengen auswerten kann und da eben wertvolle Informationen für die Wirtschaft rausziehen kann, ohne dass man eben diese Manipulierbarkeit auf der individuellen Ebene hat.
Zusammengefasst zum Schluss noch gefragt, würden Sie dieses Konzept, Daten als Güter in Zukunft zu bezeichnen, komplett ablehnen und dagegen kämpfen? Oder glauben Sie eher, man könnte das machen und es ist Verhandlungssache, wie man das umsetzt?
Ich kann mir nicht vorstellen, ich bin kein Jurist, ich kann mir aber nicht vorstellen, auch wie es rechtlich gehen soll, wie man eben ein grundrechtlich geschütztes Gut zu einer Ware machen soll. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich ein gangbarer Weg ist.
Um es nochmal anders zu formulieren, was ich meine ist, wenn man Daten als Güter bezeichnet und anfängt, da klare Werte dran zu hängen, könnte man ja auch Firmen in Zukunft verpflichten zu sagen, wenn ihr Daten erhebt, müsst ihr immer auch den Wert damit beziffern, ganz klar. Und dann vielleicht sogar anbieten, also entweder du gibst uns die Daten oder du zahlst diesen Wert vielleicht. Und das meine ich sozusagen mit, das könnte zu einem Bewusstsein beim einzelnen Menschen führen, weil der dann genau weiß, okay, meine Daten sind so und so viel wert.
Mhm. Ich glaube, das ist erstmal als rhetorisches Modell auf jeden Fall charmant. Ich glaube aber, also in der Umsetzung halte ich auch das für schwierig, weil das letztendlich dazu führt, dass man eben immer die Auswahl ja hat. Gebe ich meine Privatsphäre preis und zahle dafür weniger Geld oder schütze ich meine Privatsphäre und zahle dafür eben einen bestimmten Preis? Und damit etabliert man eben ein Modell, das letztendlich dazu führt, dass Privatsphäre eben ein Gut ist, das man sich leisten kann oder leisten können muss zu so einem sogenannten Datenschutzprekariat. Ja? Also ist natürlich klar, wer viel Geld hat, kauft sich dann immer die privatsphärefreundlichen Varianten und wer wenig Geld hat, muss eben seine Daten preisgeben, wird quasi dazu genötigt, mit Daten zu zahlen. Also ich halte das für wirklich hochgradig schwierig, nochmal, weil es eben um ein Grundrecht geht.
Ingo Dachwitz von netzpolitik.org über die Idee, Daten in Güter umwandeln zu wollen. Ein weites Feld, wie man hört, das Thema ist noch lange nicht erschöpfend behandelt und darum haben wir auf unserer Website breitband.deutschlandradiokultur.de weiterführende Links zum Thema vorbereitet.
Lucy Miller ist Zeichnerin, Autorin und macht gerne Musik. Mit Swimming ist jetzt ihr Debütalbum erschienen, von dem wir Jane gehört haben. Erschienen ist das Album übrigens bei Soleil Bleus, einem Musiklabel, das sich um die lokale Szene in Straßburg kümmert, wo Lucy Miller zu Hause ist. Wir kommen damit hier bei Breitband auf Deutschlandradio Kultur fast zum Ende, aber Vera, mir ist in der Sendung noch eine Frage aufgefallen, und zwar eine Umkehrung dieses Daten als Güterthemas. Glaubst du, du hast noch einen Moment am Tag, wo du keine Daten erzeugst?
Ich glaube das tatsächlich. Du wirst mir gleich wahrscheinlich erklären, dass ich falsch liege, aber ich glaube tatsächlich, wenn ich mich analog bewege, wenn ich schlafe, wenn ich ins Bad gehe, wenn ich durch meine Wohnung schlurfe und niemand das mitkriegt, dann vielleicht.
Na, aber du erzeugst ja dann immer noch das Datum sozusagen, du bist zu Hause. Also ich vermute ja, denn du nimmst dein Handy sozusagen mit.
Nein, ich gehe also manchmal auch ohne Handy durch die Wohnung.
Das schon. Aber du hast dein Handy zu Hause auch da.
Ja.
Genau, und nimmst du es frühst, wenn du aufwachst, als erstes mal in die Hand,
ja,
und legst es dann wieder weg?
Ja.
Dann weißt du schon, da weißt du zum Beispiel wieder, du bist jetzt aufgewacht und dann liegt es da zwar wieder, aber und so weiter. Ich finde das wirklich spannend. Und also die Idee, man hat vielleicht einfach gar keinen Punkt mehr, wo man gar keine Daten erzeugt, die ist mir jetzt gerade so ein bisschen erst aufgegangen.
Zumindest weiß man übers Handy auch dann, was ich nicht tue oder dass ich es nicht benutze, ja, und wahrscheinlich gerade analog irgendwie in der Nähe unterwegs bin oder so. Also oh, man Gott, kann sich hochrechnen, auch Daten.
Da ist wieder Luhmann. Man kann nicht kommunizieren.
Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Markus.
Ja, das war auch Breitband für heute. Nach uns kommen die Nachrichten und dann das Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt, in der es um Meinungsfreiheit im Theater geht und eine Visite bei Theaterarzt Dr. Wolfram Hofmüller ansteht.
Und da geht es genauso klug nämlich weiter wie bei uns. Tiefe Themen werden besprochen. Vorher gibt es aber noch eine letzte Netzmusik von uns. Melancholische Gitarrenmusik aus Denver, 3 von In My Room.
Tschüss, sagen Markus Richter
und Vera Linz.
Tschüss.
Tschüss.
I spend a lot of time thinking about the things I need to do. And I spend more time not doing anything. There isn't very much I like about myself. But I guess I used to make the worst decisions. It's an endless cycle of good people, right? I mean to everyone, but I can't really know some. But I don't think that has anything at all to do with why I'm still in bed. I said this summer I would fix all the problems in my life. An idealistic, unfulfillable promise. I'm not the first of my kind to me. I
I could stand to learn something.